Am Strand in diesem Sommer in Süditalien habe ich geredet mit meinem 14-Jährigen über intensives Bibelstudium. Und wir fingen an mit Römerbrief. Und seine Aufgabe war, in einer bestimmten Anzahl von Tagen Römerbrief zu lesen, etwa 3-4 Mal. In 8 Kapitelabschnitte pro Tag, 8 Kapitel pro Tag liest du, so in 2 Tagen hast du es durch. Und dann reden wir nach dem ersten Durchgang und reden wir nach dem zweiten Durchgang. Es war lustig, am zweiten Tag, er sagte, naja, ich habe die erste Kapitel gelesen. Aber wieso schreibt dieser Paulus so wahnsinnig kompliziert? Er sagte, Tom Clancy schreibt viel besser als Paulus. Ich weiß nicht, ob du Tom Clancy gelesen hast. Tom Clancy schreibt viel besser als Paulus. Es ist so langweilig. Ich habe nichts gelernt. Seit hast du wirklich nichts gelernt? Sag mir, was war die Situation? Er sagte, na ja, Paulus war verhindert, er wollte nach Rom und er wollte ihnen was mitteilen. Und er konnte es nicht. Ich sagte, ja. So was tat er. Er schrieb Römerbrief und er sagte ihnen, was er gesagt hätte, wenn er besucht hätte. Ich sagte, Freund, du hast das Wesentlichste in Römerbrief schon begriffen. Na wirklich. Durch sein eigenes Leben. Und was wollte er da tun? Er wollte sie befestigen im Glauben. Bitte lies mit mir Römer Kapitel 1, Vers 11. Vers 10, alle Zeit flehend in meinen Gebeten, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Er ist gekommen in Ketten. Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, auf dass ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu befestigen. Vers 15. Ebenso, wenn ich so viel an mir ist, bereitwillig auch zu euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Kapitel 16, Vers 25. Beim Bibelstudium ist es öfters wie bei einem Haus. Der Schlüssel hängt in der Tür vorne oder hinten. Und oftmals vorne und hinten. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesu Christo, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften, nach Befehl des ewigen Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Euch zu befestigen, euch das Evangelium zu predigen, wie befestigt Gott? Durch ein richtiges Verständnis vom Evangelium. Apostelgeschichte 6, Vers 5. Die Versammlungen wurden im Glauben befestigt und vermehrten sich täglich am Zahl. Hier der Zusammenhang zwischen Befestigung und Gemeindewachstum. 2. Korinther Kapitel 10 haben wir gelesen. Wenn ihr in euer Glauben wächst, dann wird mein Wirkungskreis unter euch ausgedehnt. Gemeindewachstum und Befestigung. 1. Thessalonicher Kapitel 3. Vers 1. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden, und wir sandten Timotheus. Vers 5. Darum auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich, um euren Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit vergeblich gewesen sei. Vers 8. Denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Kapitel 2 des gleichen Briefes. Denn ihr selbst wisst, Brüder, unseren Eingang bei euch. Vers 5b. Wir sind nicht gekommen mit Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch, noch von anderen, wiewohl wir auch als Christi Apostel euch zu Last sein konnten, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau, eine stillende Mutter, ihre eigene Kinder pflegt. Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr gedenkt, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen. Haben wir euch das Evangelium gepredigt, ihr seid Zeugen und Gott, wie göttlich und gerecht und untadelig wir gegen euch, den Gläubigen, waren. Gleich wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seinen eigenen Kinder, euch ermahnt und getröstet und bezeugt haben, dass ihr wandeln solltet würdig des Gottes, der euch zu seinem ewigen Reich und seiner ewigen Herrlichkeit beruft. Und dann zum Schluss, Kapitel 1, Vers 6. Ihr seid unser Nachahmer geworden und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr in allen, ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia und zu Vorbildern geworden seid, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien, sondern in Achaia. In Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. Wir haben es nicht nötig, von euch zu berichten. Bei diesen Stellen ist unser Thema schon klar, die Befestigung der Gemeinde und deren Beitrag zur Erweiterung des Wirkungskreises. Die Gemeinden wurden befestigt und sie vermehrten sich an Zahl. Paulus hatte sinnliches Verlangen nach den Thessalonikern und große Angst und er hielt es nicht aus, weiter zu arbeiten ohne eine Nachricht über ihr Wohlergehen im Herrn. Er lebt richtig auf und das ist sein Lebensinhalt, dass die Babychristen befestigt werden. Und wenn sie befestigt werden, dann wird ihr Einfluss weit über ihre Grenzen, wie ihr gesehen habt auf Overhead-Folien, sein. Die Befestigung der Gemeinde, die Erweiterung des eigenen oder des Wirkungskreises der Arbeit. Meine erste Frage heute, was braucht Baby? Aktuelle Frage in meiner Familie immer wieder. Alle Jahre wieder. Scheint es manchmal, ja. Jemand hat mal eine Frage gefragt, tust du auch Skifahren? Sie sagen, na, ich bin immer schwanger oder stillen. Die Nebenwirkungen von einer Familie, von großer Familie. Diese Unterlagen habe ich in meinem Zimmer. Leider habe ich vergessen, das kommt heute Morgen. Ihr bekommt eine Fotokopie davon. Aus dem Buch von Leroy Ames. Wie heißt das Buch von Leroy Ames? The Last Art of Disciple Making von Leroy Ames. Das absolut beste Buch, das ich kenne, über das, die Befestigung von jungen Christen im Glauben. Hier sehen wir sein Konzept von dem Prozess der Heranbildung von Mitarbeitern und Jüngern. Zuerst der Prozess der Evangelisation und man bekehrt sich, man hat einen neuen Bekehrten. Man will ihn aber zu Jünger machen. Der erste Schritt bei der Jüngerschaft ist, dass man sich bekehrt und taufen lässt. Macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft. Das ist der Eingang in der Jüngerschaft. Und dann hat man bestimmte Trainingziele, die man erreichen will, ein Jünger in Christus heranzubilden. Ein Jünger, der lebt vom Wort Gottes, der Christus als Mittelpunkt seines Lebens hat, der eingegliedert ist in der Gemeinde, der Zeugnis gibt, der liest seine Bibel mit Regelmäßigkeit und hat etwas, eine persönliche Anwendung da. Ein Mensch, der in seinem Gebetsleben auch Gebetserhörungen erlebt hat. Das ist ein Jünger. Um das ein bisschen kurz zusammenfassen, Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, in meine Worte in euch, dann werdet ihr Frucht bringen und offensichtlich meine Jünger sein. Ein Jünger ist ein Mensch, der eine fruchtbare Beziehung zu Jesus Christus hat. Egal welche Begabungen und welche Aufgaben er hat. Aber die Frage ist, was braucht Baby? Eims hat hier auf dieser Folie gewisse Etappenziele und ein großes Ziel vor Augen, Jünger heranzubilden, gewisse geplante, messbare Schritte zu diesem Ziel. Ein Ziel übrigens ist ein klares, gut formuliertes Zukunftsereignis. Das ist ein Ziel. Es muss klar sein, nicht verschwommen, es muss messbar sein, sonst wirst du nie wissen, ob du das Ziel erreicht hast. Es muss realistisch sein. Eine Herausforderung und realistisch zugleich. Der normale Vorgang bei einer zielgerichteten Arbeit ist folgendes. Hier habe ich es wirklich vereinfacht, aber ich gehe davon aus, dass das kein Nachteil ist heute. Drei Fragen. Wo will ich hin? Zweitens, wie komme ich dorthin? Und wie weiß ich, ob ich angekommen bin? Ich meine, manche leben nach dem Motto, egal wo du hinfährst, wenn du ankommst, da bist du halt. Gell? Aber wie weiß ich, ob ich da angekommen bin bei meinem Ziel? Ein Beispiel, ein Seminar in Düsseldorf, halte ich zum Beispiel. Wo will ich hin? Düsseldorf, das ist einfach. Wie komme ich dorthin? Mit dem Auto muss ich Salzburg verlassen um 1 Uhr Samstag in der Früh. Ich komme nach Hause um 1 Uhr in der Früh Sonntag. Das habe ich öfters getan bei meinen Seminaren. Ich fahre mit dem Zug, ich kann lesen, aber es ist umständlicher. Ich fliege, und es kostet von Salzburg 5.000 Schilling, von München etwa 230 D-Mark als Sondertarif am Wochenende. Ich fliege, ja, dann muss ich einen Flug buchen, dann muss ich Wolfgang anrufen, er holt mich am Flughafen ab, da habe ich zu schauen, dass ich Benzin in meinem Tank habe am Freitagabend. Ich muss die Zeit ausrechnen, und dann fahre ich zum Flughafen und fliege ich. Das ist, wie ich da hinkomme. Wie weiß ich, ob ich angekommen bin? Naja, das ist nicht so schwer. Aber wenn du das Ziel hättest, meine Beziehung zu meiner Frau zu verbessern, dann die Frage, wie weiß ich, ob ich ans Ziel gelangt bin, eine wesentlichere als bei meinem einfältigen Beispiel. Ich möchte fragen, was braucht der Neubekehrte? Wie bekommt er, was er braucht? Und wie weiß ich, ob er es bekommen hat? Und das ist vielleicht in diesem Fall eine der wesentlichsten Fragen. Denn wie oft haben wir gesagt, naja, ich habe es ihm aber gesagt. Er hat doch den Kurs absolviert. Er weiß, was die Bibel sagt über Taufe. Freunde, wie Howard Hendricks einmal gesagt hat, wir haben eine Redewendung auf Englisch, das heißt to cover material. Wie sagt man das auf Deutsch? Material behandeln. Aber es heißt to cover material in Englisch. Er sagte, wenn dein Ziel ist, to cover dein Lehrheft, dann er sagte, sitze drauf. Denn es tut nicht als Lehrer, einfach Dinge zu behandeln. Die Frage ist, ob die Leute das kapiert haben. Eine sehr wesentliche und wichtige Frage. Ich hätte euch gestern Abend, wenn ich nicht so lang geredet hätte, eine Aufgabe gegeben, dass ihr das überlegt, was ein Babychrist braucht im ersten Lebensjahr. Und dann hätten wir jetzt eine Diskussion gehabt. Aber das habe ich versäumt. Es tut mir leid. Aber das wäre eine gute Sache, zu überlegen, genau was ein Babychrist braucht im ersten Lebensjahr. Und dann, nachdem du das ausgedacht hast, dann die gravierende Frage zu stellen, wie viele Leute in unserer Gemeinde haben dieses Ziel überhaupt erreicht. Und du wirst drauf kommen, dass wahrscheinlich ein sehr großer Teil deiner Gemeinde nicht einmal das im Leben erlebt hat, was man eigentlich im ersten Lebensjahr im Christenleben erleben sollte. Wichtig ist es, dass wir an unsere bestimmte Gemeindesituation hier denken. Wichtiger noch, dass wir denken, dass wir uns an den Auftrag selbst orientieren. Denn unser Auftrag lautet, alles oder den Jüngern zu lehren, alles zu bewahren, was Jesus uns aufgetragen hat. Oder wie Paulus das formuliert, das Telos, das Ingebot, das eigentliche Ziel, worauf wir hinaus wollen, in der Befestigung, ist Liebe aus einem reinen Herzen, ein ungeheuchelter Glaube und ein gutes Gewissen. Das sind die Ziele, die wir vor Augen haben bei der Befestigung von Gläubigen. In den Pastoralbriefen ist es wichtig, zu lesen und irgendwie eine genaue Funktionsdefinition zu bekommen für diesen Begriff gesunde Lehre. Wir benutzen diesen Begriff manchmal in dem Kreis, in dem ich mich bewege, heißt gesunde Lehre mehr oder weniger nicht charismatisch sein. Das ist gesunde Lehre. Oder dass man die Haushalten Gottes, die Dispensationen ordentlich dran glaubt und dass man glaubt, dass Israel eine Zukunft hat und das an der prophetische Plan, das ist gesunde Lehre. Das andere ist ungesund per dieser Definition. Gesunde Lehre heißt, dass man an die ewige Sicherheit eines wirklich Wiedergeborenen glaubt. Das andere, für manche, ist ungesund. Aber gesunde Lehre hat eine andere, obwohl ich will nicht sagen, dass diese alle untergeordnete Fragen sind. Ich bin davon überzeugt, die Dinge, die ich gerade gesagt habe. Aber gesunde Lehre in den Pastoralbriefen ist was anderes. Gesunde Lehre ist Lehre, die trägt zu einem christlichen Lebensstil dabei. Lehre zu einem Leben, das die Lehre ziert von unserem heiligen Gott. Gott ist der Heiland. Ein Haufen von Leuten liefen herum im Mittelmeerraum und sie lebten, wie sie immer gelebt haben. Lies Titus' Brief, wie die Kreter damals gelebt haben. Meine Güte. Ja, das kann man laut sagen. Paulus hat es schriftlich gesagt. Faule Bäuche. Ja, gesunde Lehre heißt eine Lehre, die einen faulen Bauch zur Tätigkeit bringt. Es ist interessant, Petrus predigt das Evangelium in der Apostelgeschichte. Was hat er gesagt zu einem, der bettlägerig war, jahrelang? Er sagte, stehe auf und mach dein Bett und gehe. Er stand auf, er machte sein Bett und was lesen wir? Dass die ganze Stadt sich bekehrt hat. Ich weiß nicht, probier das einmal. Sag deinen Jugendgläubigen, wenn du anfängst, dein Bett zu machen, wahrscheinlich zumindest die Mutter wird sich bekehren. Gesunde Lehre wird nicht nur über meine Lippen gehen. Gesunde Lehre wird mein Leben, meine bisherige Praxis verändern. Denn Lehre oder Lernen ist nicht Wissensvermittlung, sondern Lebensveränderung. Echtes Lernen ist Lebensveränderung. Und so, wir müssen uns wirklich fragen, was Gottes Lehrauftrag ist für uns und ob Leute tatsächlich an das Ziel kommen. Lehre betrifft meine Hände, mein Herz, meinen Kopf. Mein ganzes Wesen ist angesprochen. Unsere landläufige Vorstellungen von Lehre in Österreich, ich meine nicht in Salzburger Land, sondern im größeren Österreich, Lehre ist, wenn jemand möglichst kompliziert, mit möglichst vielen Fremdwörtern und unscheinbaren Zusammenhängen eine Exegese betreibt in der Öffentlichkeit, die man eigentlich hätte tun sollen am Schreibtisch und nicht von der Kanzel. Das ist Lehre bei uns. Okay? Und dann gibt es erbauliche Predigt auf die andere Seite. Und das ist nichts anderes als geistliche Schnutze. Ja? Na, wirklich. Wirklich. Ich möchte nachdenken über das Wort erbaulich. Erbaulich heißt aufeinander bauen. Etwas aufbauen. Etwas Systematisches. Erbauliche Predigt ist nicht geistige Schnulze. Und Lehrer ist nicht theologisches Zungenreden. Weißt du, die Bibel lehrt mir, dass die Geistesgaben dazu da sind, dass die Leute erbaut werden. Und Paulus' Grundsatz in der zweiten Abschnitt des 14. Kapitels des 1. Korintherbriefes ist, um erbaut zu werden, musst du verstehen. Und vieles, was man als Lehrer bezeichnet, ist nichts anderes als theologisches Zungenreden. Die Leute verstehen nicht. Ich war in Süditalien, jetzt bin ich weit weg von den Notizen. Ich war in Süditalien, ich redete auf einer Konferenz. Sie sagten, das ist fantastisch. Diese jungen Leute sind so erbaut. Letztes Jahr hatten wir einen Bruder aus Norditalien. Die Vorträge hättest du abdrücken können. Es war so fantastisch. Der Benedikt und ich, sagte der Walter, das war so gut für uns. Natürlich, die jungen Leute haben nichts verstanden. Aber er ist ein guter Lehrer. Ich sagte, Walter, ist der ein guter Lehrer, der eingeladen wird auf eine Jugendtagung und die Jugendlichen verstehen ihn nicht? Ist das ein guter Lehrer? Das ist der bekannteste, berühmteste norditalienische theologische Zungenredner, den ich kenne. Die Leute müssen es verstehen und es soll betreffen ihr Kopf, ihr Herz und ihre Hände. Es hat zu tun mit Erkenntnis. Lehret sie den ganzen Ratschluss Gottes. Aber auch mit Sein. Lehret sie alles zu bewahren. Warren Wiersbe, ich sah in seinem Kommentar da hinten, er sagte, was du bist, ist wichtiger als was du tust für Gott. Gott interessiert sich mehr an den Arbeiter als an seine Arbeit. Wenn der Arbeiter ist, was er sein soll, wird seine Arbeit das sein, was sie sein soll. Das kann ich nur unterstreichen. Unser Lehrer betrifft zunächst unser Wissen, unser Erkenntnis, zweitens unser Sein und drittens unser Tun. Aber noch einmal über unser Sein. Howard Hendricks sagte einmal, Auslegung minus Anwendung gleicht Abtreibung. Und das ist wirklich wahr. Es ist wie ein Vorgang, das frühzeitig abgebrochen wird und kommt eigentlich nicht zum Ziel. Auslegung minus Anwendung gleicht Abtreibung. Das habe ich öfters erlebt. Ich mache bald hier ein Predigtseminar. Aber ein Bruder von uns hat gepredigt in einer Gemeinde hier in Mitteldeutschland. Und die Gemeinde ist seit Jahrhunderten entstanden und ist 100 Jahre alt. Und die Leute meinen alles zu wissen und alles. Und eigentlich wenig geht weiter. So er hält einen Vortrag und es war so praktisch, es war gewaltig. Fantastisch. Ich dachte, das war so gut für diese Gemeinde. So dann der Bruder steht auf nach seinem Vortrag und er sagte, oh Herr, wir bitten, dass dein Heiliger Geist uns zeigt, was wir zu tun haben. Und der Christoph hat mich mit dem Ellbogen bearbeitet und sagte, das habe ich denen schon gesagt. Und das ist die Aufgabe von einem Lehrer. Wenn die Leute nachher dann sich fragen müssen, was haben wir zu tun, dann hast du nicht richtig gelehrt. Es betrifft unser Sein und unser Tun. Es betrifft unser Tun. Die Lehre ist dort, um die Heiligen zuzurüsten, um das Werk des Dienstes zu tun. Sie führt zur Aufbauung des Leibes Christi. Welches Wissen braucht dieser Mensch? Welche Lernmöglichkeit braucht dieser Heilige, seinen Dienst zu vollenden? Das sind die wesentlichen Fragen, die uns beschäftigen sollten in der Vorbereitung eines Lehrplans für unsere Gemeinde. Aber wir leben am Ende des 20. Jahrhunderts. 20. Jahrhunderts. Und wir im Westen sind gewohnt, passive Zuhörer zu sein. 15 Minuten nach einem inhaltsreichen Predigt, an die du 15 Stunden gearbeitet hast, mach eine Umfrage, wenn du den Mut hast. Worum ging es heute Morgen, ist die erste Frage. Was sind die Hauptpunkte meiner Gliederung? Was ist deine persönliche Anwendung? Und du wirst erfahren, dass ein Großteil deiner Zuhörer wissen nicht, was dein Hauptpunkt ist, vergessen haben die Gliederung. Sie erinnern sich an deine Witze und deine Geschichten und sonst nichts. Wir haben mit passiver Zuhörer zu sein. Heute gilt es, je kürzer, desto besser. Alles kleingeschnitten und serviert, gesüßt mit vielen schönen Geschichten und Beispielen, So muss man das Wort Gottes heute servieren. Sagt man, wieso? Weil wir ein Kommunikationsproblem haben. Gesagt ist noch nicht gehört. Gehört ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Sie sitzen da und sie haben Vorurteile gegen das, was du sagst. Einverstanden, und hier ist das Wesentliche bei evangelikalen Gemeinden, ist noch nicht angewandt. Weißt du, sie sitzen alle da. Und sie nicken, gell, wie ein Speck am Baum. Sie nicken. Das ist gewaltig. Oder, ich habe gestern geredet von Kindererziehung in einer Gemeinde, und ein Ehepaar hat das andere Ehepaar angeschaut, und sie, das ist richtig, das brauchen sie für ihr Kind. Das sind die Höhepunkte von einer der rhetorischen Abschnitte von Lukas-Evangelium. Zum Beispiel, die Martha kommt und sie sagt zu Jesus, O Herr, sage es meine Schwester. Die Arbeitsverteilung ist nicht gerecht hier. Ein paar Kapitel später, auf der gleichen rhetorischen Ebene, sagt der Mann über seinen Bruder bei einer ungleichen Unterteilung von Reichtum, Herr, sage es meinem Bruder. Wenn man liest es immer wieder, Herr, sage es meine Schwester, Herr, sage es mein Bruder, aber was wir wollen in der Gemeinde ist, Herr, sage es mir. Und einverstanden ist noch nicht angewandt. Angewandt ist noch nicht beibehalten. Und das ist unser Auftrag, dass sie alles bewahren, was ich euch geboten habe. So es gilt, heute Mittel und Wege zu finden oder erfinden, um aktiven Zuhörer zu gewinnen. Ob das aktive Lernen stattfindet und Anwendung der Schrift gefördert wird. Wir im Salzburger Land benutzen Training in Christentum, ein Kursus entwickelt in meiner Heimatgemeinde in Kalifornien. Ich war da hinten, der König von Babylon, habe ich die Tempelschätze heute Morgen schon angeschaut, was alles liegt auf dem Tisch an Kurse und so weiter. Es gibt andere gute Möglichkeiten. Ich bin nicht hier, Werbung zu machen für unser Programm in erster Linie. Aber unser hat doch einen Vorteil. Sie besteht aus 5 Büchern. Ich schrieb Nummer 5. Ist erschienen letzte Woche auf Deutsch. Training in Christentum 4 heißt das. Und irrtümlich hat der Verleger Gene Gibsons Namen doch drauf getan. So, der Herr hat mir gesagt, wie der Prophet im Alten Testament, geh und tauche dich 7-mal in Jordanfluss, du. Lerne ein bisschen Demut. Aber das Buch ist da, das ist die Hauptsache. Und dieses Programm entwickelten wir, hat den Vorteil, dass es sorgfältig geplant und erprobt ist über viele Jahre, bevor wir das veröffentlicht haben. Zweitens, das Programm ist in Etappen aufgebaut. Einfachere Grundlagen zuerst, das Evangelium ist die erste Lektion, ist der erste Kurs, bis hin zur komplizierteren Vorgänge und Themen in den weiteren Kursen. Der Teilnehmer hat den Eindruck, dass er fortschreitet fort. Er schließt einen Kurs ab und dann macht den Nachfolgerkurs. Lehre und Praxis sind dort eng verbunden. Die Kurse sind sehr, sehr lebensbezogen. Und die leichtere Aufgaben hat man am Anfang und die längere, anspruchsvollere Aufgaben am Ende. Man bekommt eine gewisse Übung in den ersten Kursen, die notwendig ist in den späteren. Obwohl meine Folie nicht sehr viel für die Leute in den hinteren Reihen sagt, möchte ich doch etwas über den Inhalt dieses Kurses sagen. Vielleicht diejenigen in den ersten drei Reihen sehen das. Unser erster Kurs betrifft das Evangelium selbst, und das finde ich wichtig. Besonders in einer Zeit von Reduktion, in einer Zeit, wo man sagt, hast du die 4 geistigen Gesetze gehört und meint dadurch das Evangelium verkündigt haben, oder das, weißt du? Und dann die Leute sagen am Ende, ja, gibt es keinen Grund, warum du das nicht tust? Und die sagen, nein, nicht unbedingt. Und dann sagt man, wenn du nichts Besseres zu sagen hast, dann kannst du nachplappern, was ich vorbete. Und dann gilt man als bekehrt. In der Zeit von Reduktion, es ist sehr, sehr wichtig, dass unser Kurs, der nicht zu unterschätzen ist. Hier ist der Kurs, den wir benutzen in unserem Kurs für junge Gläubige. Wenn Menschen sich bekehren, kommen sie in den Grundausbildungskurs, wo wir
wichtige Lektionen haben für das christliche Leben, was man braucht, glaube ich, in dem ersten Lebensjahr. Und dann werden die Kurse anspruchsvoller und mehr fortgeschrittene Themen. Ich wollte auf etwas hinweisen. Nehmen wir das Konzept von dem Wort Gottes. Schon im ersten Kurs ist unsere Lektion mehr oder weniger sagt aus, das Hebräische und den hebräischen und den griechischen Begriff von Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und ohne über die Sprachen zu reden, die biblische Bedeutung von Wahrheit und die Wahrhaftigkeit des Wort Gottes ist auf eine einfache Weise vor Augen geführt. Aber wir sind nicht fertig. Wir kommen zurück auf das Wort Gottes im zweiten Kurs in zwei Lektionen. Zunächst in Bezug auf unsere Verabredung mit Gott, wie wir unsere stille Zeit nennen. Und das Wort Gottes als Nahrung in unser Leben. Und hier sind die einfachsten Techniken und Erkenntnisse über Bibelstunde, Bibelstudium und Aufnahme von Nahrung vermittelt. In dem dritten Kurs haben wir die Frage der Inspiration und Autorität der Heiligen Schrift, die völlige Irrtumslosigkeit der Schrift. Und besonders hilfreich sind gewisse Fallbeispiele und Prinzipien, wie man mit scheinbaren Widersprüchen in der Heiligen Schrift umgeht, in Bezug auf ihre Irrtumslosigkeit. In den vierten Kurs haben wir zwei Lektionen über deutsche Bibelexegese, wie man die Bibel studieren kann, die Vorgänge von intensivem Bibelstudium, abgesehen von Sprachenüberlegungen. Wir haben natürlich nichts in einem solchen Kurs über Sprachen. Aber du siehst, wie man in einem Bereich dann weitergeholfen wird. Hier wird das Evangelium erklärt. Hier ist ein Überblick über das Evangelium, das alles zusammenfasst, was wir hier haben. Hier reden wir über unsere Verantwortung, Zeugen zu sein und ein persönliches Zeugnis zu schreiben. Und hier ist eine große Einheit über die Präsentation des Evangeliums, die Einwände, die bekannte Einwände gegen das Evangelium. Ein anderes Evangelium, das heißt, bis im Wesentlichen das Sektenwesen und die drei großen Sekten der Welt werden angeführt, Zeugen Jehovas, Mormonen und die römische katholische Kirche. Im fünften Kurs haben wir den Blick des Jüngers für die Welt, etwas Umfassenderes als Weltmission, sondern der Blick des Gottes für die Welt in dieser Lektion. So du siehst wiederum, wie eine sehr fundamentale Sache immer wieder im Laufe des Kurses wiederholt wird und eingeprägt wird. Ablauf eines Trainingskurses wäre wichtig. Wie wir das machen? Nur ein Vorbild oder ein Beispiel. Unser Ablauf, um aktives Lernen zu fördern, beginnt mit Hausaufgaben natürlich. Und dann treffen wir uns in kleineren Gruppen unter einer Gesprächsleitung. Hier wird das Gelernte irgendwie ausgetauscht. Man lernt voneinander. Man sieht, ob die Leute das Material wirklich verstanden haben. Man versucht, durch Gesprächsleitung eine lernende Gemeinschaft zu fördern. Dann kommt man zusammen zu einem Vortrag, wo eine Zusammenfassung zwischen 30 Minuten bis eine Stunde gemacht wird über das gleiche Thema. Und dann die Hausaufgaben werden gesammelt und bewertet. Da ist man sehr, wenn man klug ist, sehr barmherzig. Viele Leute sind lange weg von der Schule und sind ein bisschen ängstlich wegen Ausgaben und ihre Meinung schriftlich sagen. Hier muss man sie anerkennen und unterscheiden zwischen Leuten, die eher sensibel sind, Leute, die eher mehr Herausforderung brauchen, Leute, die einfach Ermutigung brauchen, ihre Aufgabe zu machen. Aber beachte hier der Umgang mit dem Thematik einmal, zweimal, dreimal und positive Anregungen viermal mit einem Thema. Und da machen wir wirklich gute Erfahrungen. Ich werde nie vergessen, das erste Mal, wo wir so ein biblisches Buch gelehrt haben. Ich habe ein Arbeitsbuch geschrieben über Römerbrief. Wir haben das folgendermaßen getan. Wir mussten Bibelstunde Leiter haben, die verstanden den Text. Und Römerbrief ist nicht so leicht verständlich, wie manche meinen. So wir trafen uns in Klausur für 4 Tage und wir überblickten Römerbrief. Auf einem Bauernhof kein Telefon, 4 Tage in Römerbrief. Dann schrieb ich 68 20 Lektionen über Römerbrief und wir trafen uns als Leiter 6 Mal, das ist Römer 1 bis 8, und betrieben deutsche Bibelexegese jedes Mal mit neuen Aspekten durch den ganzen ersten Kapitel von Römerbrief. Und immer wieder Hinweise, wie man das bringen könnte in einer Bibelstunde. Die Christen machten Hausaufgabe, die Gesprächsleiter waren gut vorbereitet und dann kamen sie zur Predigt und sie hörten Römerbrief eigentlich das 3. Mal. Eine alte Oma kam und sie sagte nach Römer 1, sie sagte, Fred, das ist fantastisch. Das ist das erste Mal, wo jemand einen Bibeltext vorgelesen hat und nach der Predigt habe ich sagen können, das habe ich verstanden. Weißt du, aktives Lernen, Leute, die Fragen haben, wenn sie kommen zur Predigt. Sie kommen nicht zur Predigt kalt. Sie kommen zur Predigt mit Fragen. Sie haben diskutiert verschiedene Dinge. Manche Dinge verstehen sie nicht. Und hier kann man Anwendung des Gelernten betonen. Wann hören wir auf, Rudi? Ich habe wiederum die Zeit verloren.
Wir haben noch 4 Minuten.
4 Minuten?
Ja.
Du bist sehr großzügig, Bruder. Okay, gut. 4,5. In Thessalonik hatte Paulus mit lauter Baby-Christen zu tun. Ich gehe nicht davon aus, dass deine Situation ist. Häufiger haben wir mit einer gemischten Zuhörerschaft zu tun. Wir befestigen nicht alle Menschen auf dem gleichen Niveau. Und aus dem Grund möchte ich euch jetzt Erfahrungen von beiden Situationen mitteilen. Ich muss den Großteil morgen tun, natürlich. Ich möchte zunächst aber erzählen, wie wir in einer Gemeinde, die unbefestigt war, in Pongau, gelehrt haben in den ersten 4 Jahren. 5 Jahren. Wir machten in dem gewohnten, in dem bekannten, jetzt bekannten Vorgangsweise den ersten Kurs mit 13 Lektionen. Dann machten wir Epheserbrief mit geschriebenen Unterlagen, gleiche Methodik, 17 Lektionen. Und da wir meinten, dass der Heilige Geist uns auch was anderes sagen will, was nicht in einem langen Buch ist, dann schieben wir immer wieder Themen ein. Dann Kurs 2, dann Titus. Dann Themen eingeschoben. Der Aufbaukurs, Kurs 3, dann Themen eingeschrieben. Dann 28 Wochen Römerbrief, ein Überblick über Galaterbrief. Themen, 1. Korintherbrief, über die Kapitel 11 bis 14. Hebräerbrief, der 4. Kurs. Dann noch mehr über Korintherbrief, dann Lukas-Evangelium. Kolosserbrief, Johannes-Evangelium und dann ein Kurs, den wir schrieben, heißt Christus und die Gemeinde in 6 Lektionen. Und ihr seht hier eine gewisse Abwechslung. Abwechslung, weil man nicht leben kann von thematischer Unterweisung alleine. Mein Problem mit thematischer Unterweisung ist, dass die Bibel nicht so geschrieben ist. Die Bibel ist nicht eine systematische Theologie. Und ich glaube, dass viele Streite unter Christen und ein großer Grund für Uneinigkeit unter Christen ist, dass wir nicht eine biblische, exegetische Theologie haben, sondern eine systematische Theologie. Und die prallen aufeinander. Diese themenartige Unterweisung ist der schnellste Weg, einen Vorgang oder ein Thema weiterzubringen. Du kannst den ganzen biblischen Befund auf eine Lektion irgendwie komprimieren und beschränken und sagen, was die ganze Bibel sagt zu einem Thema. Das ist ein Vorteil. Aber Leute müssen lernen von der Bibel selbst. Die müssen sich ernähren von der Bibel selbst, fortlaufen durch ein Buch hindurch arbeiten. Und das ist ein großer Vorteil hier. Manche unserer jungen Männer sind gegangen zu meiner Heimatgemeinde in Fairhaven für eine weitere Schulung für ein Jahr. Und wir haben eine interessante Feststellung gemacht. Dort in meiner Heimatgemeinde, wo man viel mehr mit Themen arbeitet, sind die Leute schneller vielleicht in gewissen Diensten zugerüstet. Und man ist vergewissert, dass ein gewisses Katechismus, man hat das hinter sich gebracht. Aber unsere Brüder in dem gleichen Zeitraum kennen die Bibel viel, viel besser als ihre kalifornischen Gegenstücke. Nicht deswegen, weil sie hingegebener sind, sondern weil sie die wichtige Abwechslung gehabt haben zwischen thematischem Studium und das Wort Gottes so zu studieren, auch in ihren Kreisen. Meine Zeit ist vorbei. Aber darf ich nur noch ein paar Sätze sagen, dann kann ich eine Einheit abschließen. Wenn wir es ist wichtig, vielleicht zu sagen, wir haben nicht, dass öfters unsere Bibelstunde parallel läuft zu unserer Predigt, weil wir aktives Zuhören fördern wollen. Aber nicht immer. Wir sind überzeugt davon, dass das Modell von 1. Korinther 14 große Vorteile mit sich bringt. Und das heißt, dass begabte Leute, nicht jeder Bruder, sondern begabte Brüder kommen und sie bringen, was auf ihr Herzen brennt. Und wir kommen und wir warten vor dem Herrn und wir beten, Gott, gib uns deine Botschaft. Manchmal spricht ein Bruder, manchmal sprechen mehrere. Und der Dienst ist eher vom prophetischen Charakter. Das heißt, wir sprechen hinein in die Gemeindesituation, was unser Anliegen ist, was wir von Gott haben. Das Problem mit systematischer Unterweisung ist, dass man wirklich den Heiligen Geist vor der Tür halten kann. Er muss warten, hier zum Beispiel 31 Wochen, um etwas zu sagen, was nicht in Lukas-Evangelium ist. Das ist schade. Aber wenn du nicht so arbeitest, dann wirst du die Christen in deiner Gemeinde die große Evangelien nicht kennen. Evangelikalen lernen die Evangelien eh nicht. Die lernen die Briefe meistens. Und so ist es wichtig, Zeit zu nehmen für ein Evangelium. Das ist wichtig. Aber das zu unterbrechen. Und so wir zumindest einmal im Monat setzen wir unsere Predigt aus. Wir kommen zusammen mit besonderem Gebet und wir sind gespannt, was Gott uns sagen wird heute. Und das ist ein Höhepunkt in unserem Gemeindeprogramm. So, wir haben Bibelstunde. Würden wir hier 31 Mal Lukas-Evangelium haben? Ich habe mein Lukas-Manuskript mit. Wenn jemand das anschauen will, wir würden es 31 Mal in Bibelstunden durchnehmen. Wir würden 31 Mal predigen und dazwischen Gott erlauben, uns etwas anderes zu sagen. Da in der Interesse von Ausgewogenheit. Danke.